Kennt ihr das? Ihr geht in eurem Wohnzimmer an Fotos vorbei und nehmt sie so gar nicht richtig wahr. Und dann gibt's aber Tage, da nehmt ihr euch einen Moment und bleibt stehen und erinnert euch nochmal an den Moment, an eine geliebte Person oder was auch immer dieses Bild, dieses Foto in euch auslöst. In Episode 93 sind wir zu Gast in Köln bei Lukas. Lukas Piel ist freier Fotograf und hat eine wunderbare Bildsprache und ganz, ganz tolle Fotos schon gemacht. Wir schauen uns zwei Fotos von ihm mal etwas genauer an und sprechen mit ihm über die Geschichten hinter seiner Fotografie, die Geschichten hinter seinen Bildern. Wir sprechen über Workshops mit zum Beispiel Sebastian Zarella oder die Begegnung mit Brad Alterman. Es ist eine richtig schöne, kleine, entspannte Gesprächsfolge geworden über tolle Fotos, Fotografie und das, was Fotografie in uns auslösen kann. Ganz viel Spaß dabei und jetzt kommt Musik.
What's the story? Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Die Fotografiewelt ist relativ groß und doch total klein. Die Bubble, in der wir uns bewegen, ist super nah und wir connecten uns irgendwie alle hier und da, treffen uns dort und dort. Und zum Beispiel beim Kameradealer in Köln, ein sehr nicer kleiner Laden, ein Fotolabor, der zum Beispiel sowas wie Season-Opening-Veranstaltungen macht oder auch, ja, ich weiß gar nicht in welchem Abstand, aber regelmäßig auch offene Tür zum Treffen von Fotografen und Fotografinnen. Und genau dort habe ich unseren Gast heute nicht getroffen, aber wir waren quasi mehr...
Ich wollte es gerade sagen. Habe ich was verpasst?
Nee, aber wir waren mehr oder weniger...
Wir haben uns gesucht und nicht gefunden,
genau,
muss ich sagen.
Genau, ja, wir waren verabredet und dann irgendwie doch nicht, weil manchmal kommt ja auch was dazwischen. Ihr habt ihn gerade schon gehört, ich will auch gar nicht lange um einen Brei reden, denn ihr habt es entweder schon im Titel gelesen und oder in der Beschreibung. Wir haben heute wieder einen Gast und der heißt Lukas. Lukas Piel ist heute zu Gast bei uns. Und
freut mich, hier zu sein.
Ja, wobei ich ja zu Gast mehr oder weniger bei dir bin oder bei euch oder wo sind wir eigentlich hier?
Ach, ich habe mich hier eingemietet immer bei meinem Ex-Arbeitgeber beziehungsweise bei der besten Radsportmarke der Welt, Ryzen. hier hat irgendwie in den letzten Jahren viel stattgefunden, was meine Fotos anging. Und ich dachte, es ist ein schöner Platz, um irgendwie uns zu unterhalten und unsere Ruhe zu haben.
Voll.
Und ein schönes Ambiente zu genießen.
Ja, also ich lasse eine 360-Grad-Kamera mitlaufen und ich mache auch sicherlich gleich noch ein paar Fotos. Aber für diejenigen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, sich die Dinge anzuschauen, ich beschreibe mal ganz kurz das Setting. Wir sind mitten in der Kölner Innenstadt, Maastrichter Straße, in so einem Hinterhof von einer sehr busy Street, wo gerade die Leute samstags abends, nehmen wir auf, rausgehen, essen gehen, bevor sie dann wahrscheinlich auf die große Partymeile gehen. Wir sind hier in einem Store, Schrägstrich, ich würde schon fast sagen, sieht aus wie eine Event-Location, so cool ist das hier, mit einer richtig, richtig schönen Kaffeemaschine und ich rieche auch die Bohnen da vorne so ein bisschen. Wir haben gerade
leider aus.
Ja, aber die Bohnen,
Die kommen trotzdem.
Wir haben gerade eine sehr leckere Pizza gegessen. Lukas sitzt auf einem, ich würde sagen, alte Oma-Sofa. Die ja,
bisschen.
Ja, die sind modern.
Quietscht.
Quietscht auch schön, also das, was ihr hört.
Könnte
zwischendurch.
Stören, zwischendurch.
Ja, dann schreibt einen Kommentar, wenn es euch stört. Tut mir leid. Und hinter Lukas ist eine richtig coole alte Wand, Backstein, weiß und mit so einem Eisengestell, sieht auch aus, als ob es selbst geschweißt und selbst gebaut ist. Da sind so Rechtecke ausgelassen sozusagen. Also man sieht nur das blanke Gestell. Und in jedem Rechteck, ich überschlag mal eben, 5 mal 3 sind 15. In jedem Rechteck sind kleine DIN A3 Prints angehangen an diese Halterung mit Wäscheklammern.
Habe ich natürlich extra vorbereitet.
Ja, hast du extra, wäre sehr schön. Es gibt noch niemanden, der die Location
nicht
so sehr vorbereitet.
Natürlich nicht.
Aber richtig schön. Über die Fotos sprechen wir sicher gleich noch. Auf der anderen Seite hängen Klamotten, Lukas hat es schon gesagt, eine Radsport-Brand, auch über die sprechen wir gleich ganz kurz, glaube ich, auch wenn das hier kein bezahlter Podcast ist. Und hier sitzen wir jetzt samstagsabends und sprechen ein bisschen. Darüber freue ich mich total, weil ich auch gelesen habe in unserem Chatverlauf, dass wir das eigentlich schon seit ungefähr Mai vorhaben, ne?
Ja, ich glaube, im Mai hast du mir mal geschrieben und seitdem wollten wir uns noch treffen beim Kameradealer, was nicht funktioniert hat. Aber jetzt sitzen wir hier und das freut mich sehr, dass das jetzt noch geklappt hat.
Voll.
Und sitze ich hier von meiner kleinen Galerie.
So ist es.
Und ja, freue mich sehr, hier zu sein.
Dann schieß doch einmal ganz kurz los und erzähl, wer du bist, was du gemacht hast und was du jetzt machst, damit wir danach so ein bisschen mal vielleicht das ein oder andere Foto besprechen können und vielleicht ein bisschen über ja verschiedene Dinge labern können hier einfach.
Das klassische Intro. Ich bin Lukas, 28 Jahre aus Köln, mittlerweile selbstständiger Fotograf und habe eine Ausbildung als Grafikdesigner gemacht, Mediengestalter, dann noch ein bisschen Grafik studiert. Und in dem Zuge kam auch das ganze Foto machen schon mal nebenher. Da kommen wir gleich sicher auch nochmal drauf. Und dann habe ich ein paar Jahre für die Brand gearbeitet, wo wir jetzt hier sitzen. Unter anderem auch erst als Grafiker, dann so ein bisschen Artdirektion gemacht, immer schon Fotos gemacht, irgendwann nur noch Fotos gemacht. Und genau, mittlerweile bin ich jetzt seit diesem Jahr selbstständig als Fotograf, mache nach wie vor sehr viel für die Brand hier, sehr viel im Outdoor-Radbereich, Dokumentation, Künstlerreportagen, bin also relativ breit aufgestellt, aber irgendwie hat sich in den letzten Jahren da immer mehr der Fokus Richtung der Sportfotografie vor allem entwickelt und das macht mir auch nach wie vor am meisten Spaß eigentlich. Und ja, ich glaube, das fasst so in drei Sätzen zusammen, was ich so mache und wer ich bin vielleicht.
Sehr schön. Checkt Lukas auf jeden Fall mal aus bei Instagram. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und da werdet ihr unter anderem dann auch, also auf seinem Profil, nicht in den Shownotes, Fotos finden, unter anderem von Erik Zabel, von Jan Ulrich, den du auch fotografiert hast, von Jan Frodeno, der hier omnipräsent auf sein Buch wird hier präsentiert auf einer Büste sozusagen.
Und Tino Pohlmann, den müsst ihr auch mal auschecken.
Ah ja,
der hat den Jan Frodeno noch ein paar Jahre länger begleitet und das ist jetzt in einem Buch gemündet.
Oh, sehr schön. Klingt nach einem Thema.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Und hier sitzen wir jetzt und sprechen über das, was du gemacht hast und über das, was du machst. Eine Frage, du hast dein Handy daneben liegen.
Richtig.
Was ist das letzte Handy, das letzte Foto in deiner Camera Roll?
Oh, da muss ich, darf ich das gucken
kurz? Ja klar, darfst du das gucken.
Wahrscheinlich sowas ganz, ja, das Foto, was ich für dich für den Parkplatz gemacht habe. damit du hier auch die Einfahrt findest, wo du dein Auto abstellen kannst.
Ja, guck, das landet in der Camera Roll. Löschst du die Fotos dann und wann?
Irgendwann mal, ja. Ich habe diesen Innenhof, glaube ich, auch schon 45 Mal fotografiert, warum auch immer.
Naja, wenn ich das so sehe, ist das auf jeden Fall...
Macht was her.
Also...
Ja.
Für
das
die
letzte war ein Kaffee, natürlich.
Sehr gut. Haben wir auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Im Hinterhof jetzt ist übrigens eine riesengroße Pfütze. Ich bin durchgefahren mit meinem Auto und dachte kurz, ich weiß nicht, wie tief die ist. Aber auch das wäre ein schönes Add-on für diesen Hinterhof zum Fotografieren.
Das stimmt.
Und heute war ja auch noch gutes Licht. Ich weiß gar nicht, wie das Licht hier reinscheint.
Ja, das variiert. Also ja, es kommt viel von oben, aber viele Schatten dadurch, dass es natürlich ein Innenhof ist. Aber man hat schöne harte Kanten und diverse Sachen gemacht hier.
Sehr, sehr schön. Dann, du hast gerade erzählt, wie du zu Fotografie gekommen bist, beziehungsweise vor allem hast du gesagt, dass die Fotografie irgendwie immer da war. Warum? Also das ist ja schon irgendwie auch besonders, dass irgendetwas immer schon da war?
Ja, also so begonnen hat das in der Schule damals schon irgendwie. Da hatte ein Kollege damals so eine EOS 600D, mit, ich glaube, die Kamera, mit der alle damals angefangen haben. Und die hat er mir mal ausgeliehen. Und dann hatte ich die mal für 2-3 Wochen irgendwie. Und da habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie sich gut anfühlt. Hat mir dann natürlich zeitig auch eine zugelegt. und habe dann damals angefangen, alles Mögliche zu fotografieren, schon irgendwie alle Klassenkameraden Porträts gemacht, den Rhein als Langzeitbelichtung mit dem Dom im Hintergrund und all so Sachen. Und irgendwie hat das nie aufgehört. Und es war immer irgendwie Teil von dem, was ich so gemacht habe. Und es hat sich jetzt über die Jahre immer weitergezogen. Und ich erwische mich manchmal, wie ich darüber nachdenke, wie das eigentlich so gekommen ist. Und habe auch immer noch irgendwie so alte Fotobücher, die ich dann damals gemacht habe, die ich auch jetzt immer noch mit so einem kleinen Lächeln anschaue, aber irgendwie dann doch spannend ist, wohin es denn jetzt geführt hat. Also so, das sind witzige Bilder, aber so hat es halt angefangen damals. Und irgendwie finde ich schön, dass auch immer noch die Fotografie einfach mir so doll Spaß macht und es immer noch aus so einer Leidenschaft passiert. Und ich mich jeden Tag freue, wenn ich irgendwie was Neues fotografieren kann, was ich noch nie vorher irgendwie thematisiert habe oder die Kamera einfach so in den Alltag integriere. Und ich hoffe, das bleibt auch immer so. Weil letztlich ist es ja das Schönste, das Hobby dann letztlich irgendwie zum Beruf zu machen und das irgendwie zu leben.
Matthias, liebe Grüße an der Stelle, einer unserer Podcast-Gründer hier, hat irgendwann mal gesagt, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, brauchst du ein neues Hobby.
Das stimmt.
Hast du ein neues Hobby?
Das ist immer noch das Fotografieren. ja, und das Rennradfahren, ne? Also das kam dann auch irgendwann dazu, deswegen ist es auch alles eine Riesensymbiose von all dem, was mir Spaß macht. So, also eigentlich könnte es nicht besser sein, da ich eh alle Leidenschaften jetzt schon kombiniert habe. So,
ja.
Aber das Hobby, was zum Beruf ist, ist die Fotografie.
Wenn du dir diese alten Fotobücher betrachtest, fällt dir da manchmal etwas auf, bei dem du sagst, ach krass, ja, geil, das habe ich damals schon ganz okay gemacht so. Also zum Beispiel, ich meine, es gibt ja
Dinge
Leute,
vor die Linse halten.
Bitte?
Dinge vor die Linse halten.
Ein Vordergrund sozusagen.
Und Vordergrundgenerierung. Ja. Ob es eine Flasche, ein Farn, ein Blatt oder eine Scherbe ist, immer habe ich schon was davor gehalten.
Ja.
Also gerade bei Porträts. Das wäre jetzt, glaube ich, das. Ansonsten, ja, ist damals viel wenig Spannendes passiert außer Langzeitbelichtung. Das fand ich damals ganz toll. Das mache ich jetzt nicht mehr so.
Ja, das ist total witzig, weil das ist als Fotograf, es gibt ja immer irgendwie einen Anfang und es gibt immer auch so, sich auszuprobieren. Und das natürlich ist ja total.
Das also, hört ja auch nie auf.
Genau, total wichtig, dass man irgendwie alles mal irgendwie abcheckt. Allein auch schon, um die Fotografie zu verstehen. Und ich habe zum Beispiel neulich auch mal durch alte Bilder bei mir geschaut und gesehen, dass ich sehr intensiv auch mal so einfach in Bochum nachts unterwegs war. Und das ist auch immer noch spannend, aber mir fehlt das natürliche Licht an der Stelle total mittlerweile. Mhm. Und mir fehlt auch die Möglichkeit, schnell zu reagieren. Weil wenn so wenig Licht da ist, musst du schon auch immer mehr oder weniger planen, um zu gucken, was da bei rauskommt.
Irgendwie. Aber man hat's mal gemacht.
Ja, genau.
Das hatte ich jetzt auch letztens nochmal. Das ging nicht in meine Beginne zurück. Aber es war so vor 5 Jahren, glaube ich. Da habe ich so ein Autorennen fotografiert. Und da habe ich jetzt letztens nochmal die Bilder durchgeguckt. Und habe wieder Dinge gesehen, die ich damals auch nicht gesehen habe. Aber eigentlich habe ich sie gesehen, nur anders fotografiert. Und dann habe ich die jetzt nochmal so ein bisschen neu arrangiert und ein bisschen neu gecroppt und geframed. Und auf einmal ist es so was ganz anderes, dass es damals war. Und das finde ich halt auch einen spannenden Punkt, dass man entwickelt sich immer weiter. Aber wenn man dann, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie Dinge entdeckt, die man damals schon fotografiert hat, die man jetzt aber nochmal neu transkribiert, sage ich mal, oder das eine neue Bedeutung für einen selber hat, das war auch wieder ein spannender Moment, wo ich so irgendwie nochmal den Appell an alle gerichtet habe, auch nochmal alte Bilder anzuschauen und die irgendwie nochmal versuchen, ins Jetzt zu holen, beziehungsweise für sich neu zu interpretieren. Weil ich glaube, dann findet man auch echt so seine, vor allem seine Bildsprache am Ende, worum es ja auch irgendwie so ein bisschen geht, dass man da seine eigene Handschrift entwickelt, wo ja irgendwie viele immer die Frage haben, wie entwickle ich denn meine Bildsprache? So, und das entwickelt sich halt einfach, indem man Dinge probiert, reflektiert und irgendwann nochmal macht. So, und dann entwickelt sich das.
Ja.
Vielleicht nochmal an der Stelle, fiel mir gerade ein.
Ja, ist ein total valider Punkt und total wichtig. Manchmal denke ich, wenn ich durch alte Bilder gucke und keine Ahnung, ich war mit meiner Frau in New York und dachte so, ja, vielleicht sind da irgendwie auch noch so ein paar Fotos dabei, die ich heute nochmal irgendwie feiern würde. Und das ist dann tatsächlich so, genau wie du sagst. Dann croppst du halt irgendwo mal rein, wo du früher nicht den Bildfokus, jetzt nicht was die Schärfe angeht, aber was den Fokus des Bildes angeht. Und dann findest du plötzlich irgendwelche Beauty-Shots, die irgendwie ganz geil sind. So. Wenn du in die ganz zurückliegenden Anfänge guckst, wenn du deine Klassenkameraden und so fotografiert hast, wie war damals so die Reaktion, also auf dich sozusagen als Fotograf, war das für die nervig, weil damals war es ja schon auch so nochmal was ganz anderes mit der Fotografie, das war ja nicht so, dass heute rennt ja jeder mit einer Digitalkamera rum und wenn es die Digitalkamera im Handy ist und knipst, so, aber damals waren wir mit der Kamera, ich hatte damals, meine erste war so eine Ritsche-Ratsche-Kamera von Aquamatic, hieß die, da war ich schon auch besonders mit und besonders nervig auf
Richtung. Damals ging das so los, also ich meine, so alt bin ich jetzt auch nicht, wann war das denn? Boah, muss ich rechnen, nicht schlecht, aber vor 10 Jahren oder so.
Ja.
Und da ging das irgendwie so los und da hatte man dann so eine Facebook-Fotoseite. Das war so die Zeit, wo man dann so bei, wie hieß die, Flickr?
Ja.
Flickr-Seite und Facebook-Seite. Das war so die Zeit, weil Instagram gab es noch nicht.
Ja.
Das bin ich auch stolz drauf, dass ich noch vor Instagram irgendwie die Welt erlebt habe. Genau, und da ging das los und irgendwie, ja, die fanden das, glaube ich, ganz cool, dass da irgendwer ist, der irgendwie so ein paar Fotos macht. Und mir hat es total Spaß gemacht. Und natürlich waren das keine Models oder sowas, aber dann irgendwie die Leute halbwegs cool zu inszenieren und so, das war schon spannend.
Ja.
Und wurde auch irgendwie, glaube ich, dankbar angenommen und hat sich auch schnell rumgesprochen, sagen wir so, dass man dann da irgendwie sowas macht.
Und dann hast du jetzt deine Canon 600D. Und wie ging es dann weiter? Wann hast du gemerkt, dass du das intensiver machen möchtest und dass du da vielleicht auch ein Talent hast?
Ja, das kam dann so parallel zur Ausbildung. Also so ein Mediengestalter hat jetzt erstmal nicht viel mit Fotografie zu tun, aber zumindest war es sehr kreativ und eben auch so ein bisschen in die Richtung, man hat mit Bildern gearbeitet. Und die Ausbildung habe ich an der Uni in Düsseldorf gemacht. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, Ausbildung an der Uni, aber das war eigentlich ganz spannend, weil man dann halt für die Uni selber so Corporate Design verwaltet hat und man direkt gesehen hat am Campus, was hat man da gestaltet. Das war ganz spannend und da habe ich dann teilweise auch einfach die Bilder dann irgendwann selber gemacht, die ich brauchte. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt und auch in der Berufsschule dann irgendwie mit den Leuten da immer so ein bisschen Porträts gemacht und so wurde das immer mehr. Und man hatte auch schon mal irgendwie so, weiß ich nicht, das Foto war dann im Magazin von der Uni und das war schon so, hat sich schon so angefühlt, als wäre man jetzt ein Fotograf. Genau, und das habe ich immer weiter verfolgt und es hat nie aufgehört. Und irgendwann war dann der Punkt, da kamen irgendwie so die ersten Brands und man hat irgendwie schon mal so ein paar Auftragssachen gemacht, irgendwie damals, ob es eine Hochzeit war oder weiß ich nicht was. Und so hat sich das Stück für Stück einfach immer weiter hochgeschaukelt.
Aber wenn du sagst, da kamen dann die ersten Brands, frage ich mich, wie sind die auf dich aufmerksam geworden damals?
Ja, dann kam ja Instagram dann, schon langsam.
Okay, ja.
So, und dann hat man da so ein bisschen Reichweite generiert, sage ich mal, und hat aber auch natürlich neue Leute kennengelernt und natürlich auch irgendwie ein paar Brands gefragt, ob die nicht Bock haben, mal 3 T-Shirts zu schicken, um dann eben was damit zu machen.
Ja. Also bist du sozusagen ein Vor-Influencer?
Ja, Influencer würde ich es jetzt nicht nennen, weil ich ja selber nicht vor der Kamera war, sondern irgendwie.
Warst du schon vor der, bist du auch mal vor der Kamera?
Selten.
Warum?
Weiß ich nicht, ich fühle mich hinter der Kamera wohler. Also mittlerweile zeige ich mich schon ein bisschen mehr, aber so einen wirklichen Model-Job hatte ich bis jetzt noch nicht. Brauche ich auch nicht.
Brauchst du auch nicht.
Brauche ich nicht.
Ihr könnt das Reel angucken, dann werdet ihr den Lukas sehen.
Das wird doch schon ein tolles Reel jetzt.
Das wird tolles Reel. In die Kamera winken ist immer gut.
Ja, die Bindung musst du aufbauen zu den
Leuten. Wenn ihr den Lukas cool findet, dann bucht ihn doch auch mal gerne für vor die Kamera.
Ich hätte mir irgendwie so ein T-Shirt drucken sollen mit meiner Website drauf oder so.
Stimmt. Aber die packen wir in die Shownotes.
Packen wir in die Shownotes.
So. Bevor wir jetzt, ich finde es schon ganz cool, dass wir so ein bisschen quatschen, aber wir sind ja der Podcast, der sich um die Geschichten hinter den Bildern
richtig
auch kümmert. Und natürlich auch um die Geschichten hinter den Leuten, die Bilder machen. Aber wir wollen mal anfangen mit einem Foto, was du geschossen hast. Das würde ich gerne einmal beschreiben. Das ist nämlich ein Foto,
was... Ich bin gespannt.
Ja, wir tun nicht so. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Das ist ein Foto, was mir auf jeden Fall sehr schnell ins Auge geschossen ist. Einfach, weil ich diese Marke durchaus sexy finde. Jetzt lädt das Bild, da ist es, genau. Also, wir sehen auf diesem Foto einen roten Porsche. Und zwar einen alten 911er. Das weiß ich nicht, weil ich Porsche mich super auskenne, aber es steht irgendwie in der Beschreibung als Hashtag oder sowas. Und wenn ich das richtig sehe, könnte das ein Parkplatz sein. Der Porsche steht nicht gerade in irgendeiner Park, also auf Parklinien so in einer Parkbucht, sondern quer über mehrere Parkplätze drüber. Das heißt, die Linien führen auch nochmal direkt zum Porsche und framen ihn so ein bisschen ein. Und er hat die Türen offen, man sieht ihn also komplett frontal. 4, 6 Scheinwerfer, warum auch immer. Das würde jetzt für mich irgendwie bedeuten, dass das vielleicht so ein Rallye-Wagen war. Auf jeden Fall 6 sehr dominante Scheinwerfer. Die beiden Türen, Beifahrer- und Fahrertüren, sind offen und es stehen jeweils links und rechts eine Person. So, eine Person an der jeweiligen Seite. Die sehen auch ganz cool aus soweit. Der eine hat eine Sonnenbrille auf, dunkle Sachen an, der andere hat helle Sachen an. Und wenn ich das richtig sehe, aber da musst du mich gleich korrigieren, entweder ist es einfach komplett ausgebrannt oder das ist Schnee.
Ausgebrannt natürlich nicht.
Nein, ist natürlich nicht ausgebrannt. es könnte nebelig sein und so ein bisschen Schnee an der Seite liegen. Und wahrscheinlich ist es irgendwie ein Rastplatz und oder sowas und die machen da gerade einen Stop und das ist einfach, weil auch die rote Farbe von dem Porsche so intensiv ist und alles andere so ein bisschen nicht entsättigt durch die Postproduktion, sondern einfach durch die Stimmung im Bild ist, ist dieser Fokus so krass auf diesem Wagen und auf dieser Szene, liebe ich einfach total. Total tolles Foto. Könnte irgendwie aus den 60er, 70er Jahren sein und so ein Magazin-Editorial-Bild sein irgendwie. Das Ganze ist ein Teil einer Serie. Dann gibt's noch ein Foto aus dem Fenster geschossen in den Bergen und noch ein Foto von dem Schlüssel, glaube ich, wo dann 911 draufsteht. Aber eigentlich müssen wir nur über das erste Foto sprechen. Erzähl mal, in den 1960er, 70er Jahren warst du noch nicht auf der Welt.
Nee.
Was ist das für ein Foto?
Witzigerweise auch eins, was ich jetzt wieder entdeckt habe. Wären wir wieder beim Thema, man sollte nochmal seine Bilder regelmäßig durchschauen. Schön beschrieben, das Bild. Das ist auch vor 5 Jahren entstanden. Und damals durfte ich Teil von einem kleinen Roadtrip sein durch die Alpen. Und da waren ganz viele neue Porsche und alte Porsche. Und genau, das durfte ich dokumentieren. Und das ist auf dem, frag mich nicht, San Bernardino Pass oder sowas. Irgendwo oben, tief verschneit, tiefe Nebelfront. Und da haben wir uns irgendwie oben auf dem Parkplatz, glaube ich, getroffen. Und dann habe ich diesen Schnappschuss von den beiden gemacht. Ich weiß leider nicht mehr die Namen, aber liebe Grüße. wahrscheinlich hören sie den Podcast nicht. Ich weiß nicht, wie verankert sie sind, aber trotzdem Grüße. Und genau, das war so ein Schnappschuss nebenbei, der sich aber dann irgendwann als schöne Situation entpuppt hat. Und es war bitterkalt. es war saunebelig. Die Kamera ist direkt beschlagen draußen, weil das irgendwie sich so direkt auf die Linse gelegt hat. Deswegen sind da nicht viele Bilder entstanden, aber die entstanden sind, die sind ganz schön geworden. Und ich lieb einfach irgendwie diese Zeitlosigkeit, die dieses Bild hat.
Ja.
Und diese Autos, das ist, also es gibt ja wirklich kein tolleres Auto als ein 911er. Der wird ja immer formschön sein und bleiben. Und die Faszination für Autos ist ja auch dieses Jahr bei mir so ein bisschen wiedergekommen. Und daher habe ich auch nochmal die ganzen alten Bilder geguckt und eben das gefunden. Und das ist halt so eine Zeitlosigkeit und tolle Farben, ein bisschen ins Vintage gezogen noch, aber das kommt dem Ganzen natürlich irgendwie nochmal zugute. Aber ja, einfach formschön. Da muss man auch gar nicht viel machen. Ja. Das reicht einfach, den da hinzustellen und es sieht gut aus.
War das ein gestagedes Foto?
Nee.
Hast du gesagt, fahr mal hier so hin?
Nö, die sind da einfach ausgestiegen.
Ja.
Also das war so ein Reportageshot aus der Hüfte, so sage ich mal. Ja.
Kontax steht in den Hashtags, also analog.
Kontax steht in den Hashtags?
Kontax.
Ah ja, richtig. Ja, das war ein analoges. Ach so, ja, stimmt. Das war analog. Ich habe davon auch noch ein digitales.
Aha.
Da sind die Farben aber nicht so schön rausgekommen.
Mhm.
Genau, aber das war ein Frame, der ist auf jeden Fall jetzt letztens nochmal aufgepoppt bei mir.
Ja, ich finde das ein mega schönes Bild und dadurch, dass der Hintergrund auch so neblig ist,
ja,
hat
so
er
freigestellt.
Bitte?
Ist so freigestellt.
Irgendwie. Ja, genau. Und trotzdem hat es so eine Tiefe, weil wenn man genau hinschaut, ich schaue jetzt so aus 1,5 Metern drauf, sieht man noch so kleine dunkle Elemente, die vielleicht von den Bergen kommen oder sowas. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine weitere Ebene. Und
muss ich mir mal ausdrucken, glaube ich, nochmal.
Ja.
Jetzt, wo ich es nochmal so sehe.
Voll. Also das kommt bestimmt als Print mega, mega gut an.
Ja, muss ich mal gucken.
Ja.
Ah, schön, dass du das ausgewählt hast. Freut mich.
Ja, ich habe durch deine sehr, sehr vielen tollen Fotos geguckt und das war wirklich, ich muss auch sagen, wir haben ja mit Max Fries, Friso, eine Radsportfolge aufgenommen,
ja.
Episode 81, auch darüber haben wir ein bisschen geschrieben,
ja.
Weil du ja auch unterwegs warst mit den Radprofis und ich wollte nicht jetzt nochmal wieder ein Radsportfoto nehmen.
Finde ich gut.
Ich finde deine Art zu fotografieren, du hast ja schon auch selber gesagt, du bist so Reportage, dokumentarische Fotografie, das ist auch das, was ich am allerliebsten viel mehr machen würde.
Mhm.
Da müssen halt dann Momente kommen oder Situationen kommen, in denen ich etwas reportieren kann.
Mhm.
Das kann man ja auch nicht so herbeizaubern.
Zitat an der Stelle?
Ja.
Jetzt habe ich natürlich was rausgehauen. Ich übersetze es mal ins Deutsche.
Ja.
Wenn das Leben interessant ist, gibt es die interessante Bilder.
Ja.
Ist viel Wahres dran.
Total.
Da denke ich auch oft irgendwie drüber nach und das motiviert mich immer irgendwie dann nochmal, weiß ich nicht, irgendwo hinzufahren, was
ja.
zu erleben.
Ja.
Weil dann passiert's halt. Wenn du zu Hause sitzt und sich diesen Bildern nachsehnst, dann passiert nicht viel, aber
ja.
wenn man es versucht zu forcieren, dann passiert's auch meistens.
Für die Leute, die Episode 92 noch nicht gehört haben, das ist die Folge, die, wir nehmen heute am Samstag auf, gestern rausgekommen ist,
ja,
mit Eddie.
Gut. Stimmt.
So. Und da habe ich auch nochmal diesen Spruch gesagt, where the focus goes, the energy flows. Und das ist ja im Prinzip
genau.
so ein bisschen gehört auch dazu. Und ich kann aber jetzt sagen, wir haben in der Episode über Fotobücher gesprochen und ich habe dem Eddie mein Leid geklagt. Mehr oder weniger, dass ich sehr gerne ein Fotobuch rausbringen wollen würde. Alleine mir fehlt das Thema und der Ansatz, sozusagen etwas zu produzieren, was eine Geschichte hat. Ich habe viele, viele, viele Fotos, aber es gibt nicht ein geschlossenes Thema. Und dann habe ich ihm gesagt, so, das kommt. Und Eddie hat auch gesagt, klar, das wird schon noch irgendwann passieren. Und 2 Tage später habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt mit einer Idee und die werden wir jetzt umsetzen. Nicht heute oder nicht morgen, aber das ist genau das, was ich meine mit, wenn der Fokus sich auf irgendwas richtet und man sagt, ich möchte das jetzt machen, dann fließt da die Energie hin.
Absolut.
Und dann wird es passieren.
Absolut.
Und
merke ich auch jetzt gerade so in meiner Phase jetzt als Selbstständiger. Irgendwie war ich mental letztes Jahr schon bereit dafür.
Ja.
Und habe mich da schon drauf vorbereitet, quasi irgendwie in die Richtung zu gehen. Und sobald man sich der Energie, sage ich mal, öffnet, ohne jetzt zu spirituell zu wirken.
Nee, das hat ja nichts mit spirituell zu tun. Aber
sobald man daran glaubt und sich danach ausrichtet und das nach außen strahlt, dann kommt da irgendwas zurück. So, und das fand ich total spannend, weil sobald ich damals den Entschluss gefasst hatte, natürlich musste ich das dann noch ein bisschen umbauen und so die ganze Struktur und das Bürokratische, aber sobald man da einmal schon für sich vereinbart hat, das ist der Weg, da kamen dann schon irgendwie so die ersten Sachen rein, wo du vorher gedacht hast, hey, wo kommen die denn jetzt her? Natürlich ein bisschen zu früh, aber die konnte ich dann vertrösten, dass es irgendwann soweit ist. Aber das finde ich total spannend. Und deswegen muss man da einfach Dinge, die man im Kopf hat, irgendwie immer weiter fokussieren und irgendwann kommt es dann zum richtigen Moment vor allem. Ja. Man muss halt geduldig sein.
Genau. Man muss geduldig sein und ich finde aber auch, für viele Leute da draußen ist dieser Schritt trotzdem nicht möglich und das muss man, glaube ich, auch mal reflektieren und auch sagen, so, wir reden aus einer,
das stimmt,
aus einer wirklich komfortablen Situation. Bei mir ist das gekommen, ich hatte das Glück, dass ich ein gutes Netzwerk hatte, das mich relativ schnell, ähnlich dann wie bei dir, in diese Selbstständigkeit reingesogen hat und es lief alles von nicht alleine, weil das hat ja auch immer was mit Arbeit zu tun und auch mit seinem Charakter und wie man ankommt und was man zurückgibt und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich kann jetzt nicht einfach sagen, das ist nicht mein Lebensentwurf so. Und das meine ich, das soll deshalb nicht vermessen klingen, zu sagen, Leute, macht es einfach, ihr schafft das auch.
Nee, total, total. Also das ist... Also bei mir liegt da ja jetzt auch 10 Jahre von permanenten Fotos machen dahinter. So, ja. Ne? Also es ist ja, das fühlt sich nicht so an, dadurch, dass es eben aus so einer Freude generiert ist. Aber ich letztens auch nochmal mit einem Kollegen drüber geredet, der so meinte, ey, was soll denn passieren? Du hast jetzt seit 10 Jahren, gibst du immer weiter Gas, eins kommt nach dem anderen und du hast nie irgendwie den Moment pausiert oder so, sondern immer einen draufgesetzt. Und natürlich kommt das jetzt zurück. So, das ist ja auch, wenn man das so rückblickend betrachtet, total skurril. Aber deswegen muss man einfach immer weiter am Ball bleiben.
Ja.
So, und dann kommt irgendwann der Moment. Ich war auch immer zu voreilig und wollte zu schnell zu viele Dinge. So, ich meine, wenn man Instagram sieht und dann sieht man da irgendwelche Kampagnen, die irgendwer geschossen hat, dann will man das natürlich auch machen und denkt, warum buchen die mich nicht? Aber die buchen dich natürlich nicht, weil du erst seit 4 Jahren Fotos machst vielleicht. Und nicht 38 bist und schon gesettelt und irgendwie mit einem Kunden arbeiten kannst.
Ja.
Sondern das sind alles Dinge, die kommen mit der Zeit, aber die darf man irgendwie nicht so erzwingen, sondern das passiert, wenn man das weitermacht und die Geduld aufbringt und dann kommt man irgendwann dahin. Aber das finde ich total spannend, das gerade so ein bisschen zu erleben, weil gerade so ein bisschen was zurückkommt einfach.
Ja. Wie stehst du zum Thema so Fear of Missing Out und ja, etwas zu verpassen und vielleicht auch anderen was nicht, oder neidisch zu sein?
Habe ich manchmal Momente, glaube ich. Gerade wenn alle in Kapstadt sind. Kommt bald wieder die Zeit. Ja,
die kommt wieder.
Natürlich, ich glaube, man, jeder erwischt sich und denkt sich so, boah, da würde ich jetzt auch gern sein und warum bin ich jetzt hier? Das ist alles unfair. Aber ich habe versuche mittlerweile so ein bisschen, mich so ein bisschen von dieser Plattform Instagram auch ab und an mal zu trennen, um eben ein bisschen mehr bei mir selber zu bleiben und nicht immer rechts, links und oben, unten und ständig siehst du irgendwas und das tut mir auch gut, da jetzt ein bisschen mehr auf mich selber zu schauen und dann kommt man, glaube ich, weniger in diesen Modus, dass man da jetzt irgendwie was Riesiges verpasst oder da irgendwie jetzt gerade nichts vollbringt. Das ist auch okay, wenn man irgendwie gerade mal nichts generiert oder mal Zeit für sich hat. So, also gerade bin ich motiviert, aber wahrscheinlich kommt auch bald mal wieder eine Phase, wo ich die Kamera ein bisschen beiseite lege und mich auf andere Dinge fokussiere. Und gerade als Selbstständiger ist es ja auch total wichtig, so ein bisschen bei sich zu bleiben und nicht da irgendwie abzudriften. Ein guter Kollege von mir, Tobi Holzweiler.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Macht gerade sehr viel YouTube. Und reflektiert sich da sehr, sehr, sehr doll wieder und zeigt Instagram auch immer weiter den Rücken irgendwie und das finde ich ganz spannend und inspiriert mich auch so ein bisschen da wieder mehr den Fokus auf das, was im echten Leben passiert, zu lenken.
Ja.
Natürlich ist es unabdingbar, da irgendwie ein bisschen präsent zu sein mittlerweile. Aber man muss es ja trotzdem nicht 24/7 konsumieren.
Wenn du Tobi ansprichst, ist das eine. Was inspiriert dich noch? Also Instagram kann ja auch eine Quelle von Inspiration sein.
Mhm. Das ist natürlich.
Ja, was inspiriert dich noch?
Bücher. Ganz viele Fotobücher. Mhm. Zu viele wahrscheinlich schon.
teures Hobby.
Habe ich auch letztens, ich habe jetzt ein Newsletter, müssen auch alle abonnieren hier natürlich an der Stelle.
Packen wir in die Shownotes, aber nur wenn der What's the Story Podcast da dann auftaucht.
Da kommt jetzt nächste Woche, ich weiß nicht, wann der rauskommt. Wann kommt der denn raus?
Nächste Woche.
Nächste Woche kommt ein Newsletter, nur über den Podcast. Da habe ich auch mal ein bisschen versucht runterzuschreiben, was mich eigentlich alles inspiriert. Weil das wird man natürlich irgendwie oft gefragt. Und so ganz definieren lässt sich das für mich nicht, weil mich sehr vieles inspiriert. Das kann auch irgendwie, wenn ich jetzt hier rausgehe, irgendeine Laterne im Nebel in der Straße sein. So, also so banale Dinge. Aber so fundiert ist es eigentlich, also Inspiration suche ich vor allem in anderen Büchern, also anderen Fotobüchern, weil ich finde, dass es nochmal eine andere Wahrnehmung der Bilder einfach ist. Mhm. Musik auch immer gewesen. Und ja, sonst einfach, glaube ich, das Leben, sage ich mal, ne? Also so bei Instagram sieht man das zwar auch alles, auch das, was in den Büchern dann ist, aber ich finde, man konsumiert es halt eben anders. Ja. Und es ist was anderes, ob man sich beim guten Kaffee ein Fotobuch in die Hand nimmt und irgendwie nochmal Dinge guckt, die man, auch wenn du das schon 5-mal angeguckt hast, siehst du da immer nochmal was Neues drin. So, und wenn du da zu Hause eine Varianz an Bildbänden hast, dann hat man da eigentlich schon das Beste, was man sich zur Hand nehmen kann und sich inspirieren lassen kann. Und wenn man mal nicht inspiriert ist, hört mal Musik oder geht spazieren oder
ja.
Also ich finde da viele Wege und manchmal kommt es auch einfach so. Also man kann auch, finde ich, nicht immer dafür sorgen, dass man inspiriert bleibt so. Aber je mehr man konsumiert und sich füttert an Büchern, Musik, Natur auch einfach oder einfach rausgehen, die Kamera in die Hand nehmen, auch ohne Foto nach Hause kommen.
Ja.
So. Ich glaube, das ist für jeden ganz, ganz unterschiedlich.
Ich finde das super spannend, ich habe gerade den Gedanken gehabt, das ist das analoge Instagram sozusagen, auch wenn das völliger Bullshit ist, aber das kam mir gerade in den Kopf. Philipp Reinhardt sagt das zum Beispiel auch, dass er sich regelmäßig ganz alte Fotobücher kauft. Also ja, wirklich so, keine Ahnung, die schon halb zerfleddert sind, irgendwie auf irgendwelchen Flohmärkten oder bei eBay oder was weiß ich. Weil nicht das Fotobuch, was gestern rausgekommen ist oder was nächste Woche rauskommt oder was gerade frisch ist oder so, muss das geilste sein, sondern es kann auch sein, eins aus den 60er Jahren.
Die haben ja das gleiche gemacht.
Ja,
die
haben das gleiche gemacht, aber trotzdem nimmt man ganz andere Sachen wahr.
Absolut.
Und das kann anfangen bei der Kleidung oder den Autos. Es kann aber auch über Architektur zum Beispiel und Formen gehen, bis hin zu Blickwinkeln und Perspektiven so. Und das finde ich
ja
super interessant.
Ja, total. Und vor allem auch mal genreübergreifend zu schauen und jetzt nicht nur als, weiß ich nicht, ich kaufe mir jetzt nicht nur Radsportbücher, weil ja, ich denke, ich muss jetzt ganz viel Radsport, sondern letztens auch irgendwie, das letzte Fotobuch war von, vergiss den Namen schon wieder, kommt in die Shownotes.
So.
Lawrence heißt er mit Nachnamen. Robbie Lawrence,
mhm,
hat jetzt letztens ein Fotobuch rausgebracht und darin die Highland Games in Schottland dokumentiert.
Cool.
Aber auf eine unglaublich ästhetische Art und Weise. Und das hat mich irgendwie sehr inspiriert und dachte, ah, das kannst du jetzt auch nochmal holen, weil dann ist es nicht das 12.000. Street-Fotografie-Fotobuch, was ich habe, sondern da ist mal was anderes. Und da steckt irgendwie eine Geschichte hinter und der hatte dann ein Buch und so ein kleines Magazin dabei, wo er dann nochmal verschiedene Studio-Settings mit Geschichten drin hat. Und das ist ein unglaublich tolles Werk, mhm, aber hat überhaupt nichts mit meinem Alltag zu tun. Aber ja, selbst da sehe ich wieder Dinge drin, die mich jetzt irgendwie reizen, da neu mit Farben umzugehen oder so.
Ja. Ist total spannend. Jetzt komme ich gerade auf den Gedanken. Ich habe mal mit Brad Alterman zusammengearbeitet. Das ist ein etwas älterer Fotograf,
mhm,
aus Los Angeles und das ist so im Prinzip der erste Paparazzi-Fotograf gewesen, ohne dass das Wort damals so konnotiert war, wie es heute ist. Also heute ist es ja, Leute verfolgen Menschen, dringen in ihre Privatsphäre ein, machen irgendwelche Fotos, um sie möglichst teuer zu verkaufen. So, das ist ja die Definition von Paparazzi heute. Er hat damals als junger Bursche mit, ich weiß gar nicht, 16 oder so, hat er mir erzählt, seine Kamera genommen und ist in die Clubs in L.A. gegangen. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Und er hat dann da Leute fotografiert wie Mick Jagger und die ganzen, auch ganz große Hollywood-Stars und sowas. Ich habe noch ein Fotobuch von ihm zu Hause signiert, das muss ich mir mal angucken. Und das ist genau das auch so. Solche Bücher zum Beispiel. Ja, solche Bücher zum Beispiel, wie er dann in den Clubs von Los Angeles die Leute weggeblitzt hat und Michael Jackson.
Sehe ich jetzt schon vor mir, wie das aussieht.
Ja, also mega, mega, mega cool. Und das war wirklich eine verrückte Sache. Meine Frau hat bei einer Jeansfirma gearbeitet. Sie haben einen Katalog für die nächste Collection rausgebracht und haben dann über einen neuen Mitarbeiter aus dem Marketing diesen Brad Alterman buchen können für eine eigene Kampagne. Das heißt, die Firma hatte eine Jeans-Kampagne mit Brad Alterman in so einem mega krassen Luxushaus in Hollywood, wo normalerweise nur die krassesten Brands shooten dürfen. Da haben die geshootet.
Nice.
Mega krass, muss ich jetzt, da muss ich nochmal mit Anna drüber sprechen, wie das war. Das. Und der Brad Alterman war dann nämlich bei der Fashion Week in Berlin und hat dort dann seine alten Bilder mit den neuen Bildern für diese Jeansmarke ausgestellt. Und wir waren dann da und haben dann mit ihm noch ein Bierchen getrunken und sind noch ein bisschen trinken gegangen und so. Was für eine krasse Nummer, fällt mir jetzt gerade ein. Hatte ich irgendwo ganz woanders gespeichert.
Aber wie cool.
Geil. Freue ich mich schon drauf, wenn ich nach Hause komme, gucke ich direkt mal rein.
Musst du machen.
Ja. So, wie kamen wir denn da jetzt drauf?
Weiß ich auch nicht. Wir waren bei, das inspiriert mich und Fotobücher.
So, da sind wir relativ schnell wieder da, genau.
Sind wir schnell wieder da? Waren die weg eigentlich? Nee,
richtig. Ich finde, wenn ich gucke die ganze Zeit dich an, logischerweise.
Ja.
Aber ich gucke auch immer wieder gerne hinter dich und mir die Bilder an. Und ich würde gerne einfach... Vielleicht können wir mal so einen kleinen Tipp an die Leute da draußen. Und das habe ich schon wieder vergessen. Es tut mir furchtbar leid. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja,
hi.
Toll, dass ihr auch jetzt in Episode...
Stimmt, das kommt bei dir immer ein bisschen verspätet.
Ja.
Das war jetzt bei der letzten Folge auch schon.
Das stimmt.
Aber das ist so ein kleiner Weckruf dazwischen.
Ja, genau. Also fühlt euch bitte immer angesprochen. Also wir machen das ja auch nur für euch. Und es tut mir leid, dass ich euch so spät nochmal introduce. Hinten raus kommt wieder, teilt die Folge bitte gerne und lasst eine Bewertung, das machen wir jetzt nicht. Aber schön, dass ihr da seid, Episode 93, wir gehen immer noch straight auf die 100.
Jetzt fangen wir an.
Unser Gast heute, nein. Ich gucke immer hinten auf die Bilder und vielleicht kannst du den Leuten da draußen mal, die Interesse haben an reportagigen Fotos oder dokumentarischen Fotos.
Ja.
Ist das ein Unterschied für dich? Dokumentarische Fotografie und Reportage?
Das habe ich mich noch nie gefragt.
Deshalb frage ich dich jetzt.
Ist das nicht das Gleiche?
Ja, das. Ich frage dich das.
Ich glaube, für mich ist das Gleiche, glaube ich. Für mich ist das ein Synonym.
Ja?
Ja, Reportage ist ja einfach was Begleitendes und man nimmt die Dinge so wahr, wie sie passieren. Und das ist ja auch dokumentarisch.
Ja.
Beziehungsweise, ja, doch.
Der einzige Unterschied, den ich mir vorstellen könnte, ist, dass dokumentarisch vielleicht als Auftrag ist und reportagisch.
Also ja, das kann sein.
Eher so. Nebenher.
Das müssen wir nochmal klären.
Vielleicht wisst ihr es ja da draußen. Und wir wollen euch was beibringen, aber ihr müsst uns jetzt sagen, ob ihr den Unterschied kennt. Anyway.
Tipps geben.
Also ich gucke auf die Fotos. Vielleicht können wir einmal ganz kurz erzählen. Das ist eine Serie, die hier hängt bei Ryzen.
Tun sich viele schwer, das auszusprechen, aber es ist richtig.
Das heißt Ryzen.
Ryzen.
Es gibt einen ganz schlimmen Film, der heißt Event Horizon.
Horizon aber, ne?
Ja, Horizon.
Ja.
Der ist eigentlich gar nicht schlimm, aber der spielt sich in deinem Kopf ab. Und ich habe den mit meiner damaligen Freundin geguckt. Wir waren irgendwo im Kurzurlaub und dann haben wir den geguckt und dann endet der Film wirklich so abrupt, dass du nur denkst, fuck, der kann jetzt nicht zu Ende sein.
Aber das mag ich nicht, das kann ich nicht.
Sowas. Und ich habe die ganze Nacht so schlecht geschlafen.
Ja, das begleitet mich da auch immer.
Was für ein Blödsinn.
Ich bin froh, wenn am Ende des Tatorts immer der Mörder geklärt ist und man weiß, der geht ins Gefängnis.
Ah, Event Horizon. Also, Risen.
Alle mal gucken, den Film. Ja. Guck ich auch. Muss mir mal schicken.
Ist eigentlich kommt ein sehr, sehr guter Film. Also auch ein guter Cast und eigentlich ein guter Film. Aber das Ende beschäftigt mich auch jetzt noch. Anyway, Risen ist die Marke, wo wir hier sitzen. Vielen lieben Dank an Risen. Verlinken wir natürlich.
Hinter mir hängt eine der letzten Kampagnen, die wir geshootet haben, wo es ein bisschen darum ging, eine Radtour zu machen, ohne elektronische Gerätschaften dabei zu haben. Sprich, ohne Navi, ohne Handy, ohne irgendwas, sondern sich auf seine Instinkte zu verlassen, dem Gefühl zu folgen, sich dem Radfahren zu widmen, mit Menschen in Kontakt zu kommen und eben an ein Ziel zu kommen, eben ohne ein elektronisches Navi. So, und das haben wir dokumentiert. Ich glaube, dann war es doch eine dokumentarische Begleitung. Und das war ganz spannend, weil wir natürlich manchmal nicht wussten, wo sind die jetzt unterwegs. Mhm. Wir hatten natürlich für das Shooting, damit wir das umsetzen konnten, hatten alle ein Handy dabei, um zu tracken. So, aber die hatten es natürlich nicht auf dem Lenker kleben, sondern nur so einen kleinen Kompass. Und genau, ich glaube, wenn ich Tipps geben muss, wie man so eine Reportage am besten macht, ist es, glaube ich, einfach möglichst nah und eng im Geschehen zu sein. So, und versuchen sich da so ein bisschen rein, also, ja, wie soll ich das sagen? Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es war eigentlich so ein bisschen gestaged schon. Auch wenn es sehr dokumentarisch wirkt, dadurch, dass es natürlich sehr weitwinklig fotografiert ist und so ein bisschen aus dem Auto raus, so ein bisschen voyeuristisch auch teilweise.
Aber dadurch, dass es gestaged ist, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, müsstest du doch eigentlich wissen, worauf du geachtet hast.
Ja, ich habe einfach geknipst, so wie ich immer knipse, nur dass es halt diesmal so ein bisschen aus dem Affekt passiert ist und man ist aus dem Auto gesprungen und wusste, okay, da kommen sie gleich lang und hat das Bild gemacht und danach waren sie aber wieder weg.
Ja.
Also man hatte jetzt nicht die Gelegenheit zu sagen, okay, fahr da bitte jetzt noch 7 Mal hoch, sondern man muss damit leben, was man halt geboten bekommt, sag ich mal. Ne? Und dann, wenn sie Pause gemacht haben, habe ich versucht, irgendwie möglichst nah ranzugehen, um dann so ein bisschen die Perspektive vom Dabeisein. Das finde ich immer spannend, dass man irgendwie als Betrachter so ein bisschen das Gefühl bekommt, man ist in dieser Situation mit dabei. Mhm. So, also das macht, glaube ich, irgendwie eine gute Dokumentation, Reportage, was auch immer, aus. Das versuche ich auch bei den Musikern, die ich begleite, also auf Konzerten oder auf der Tour oder so, dass man da immer irgendwie so ein bisschen das Gespür hat, okay, der befindet sich in der Situation und ist nicht irgendwie nur so ein Beobachter mit einem 70-200 hinten rechts in der Ecke, sondern ich bin Teil davon. So, das ist, glaube ich, der größte Tipp, den ich geben kann. So, das ist ja auch, wenn es kein gutes Foto ist, warst du nicht nah genug dran. Gibt's auch irgendwie so ein...
Ja. Kalenderspruch.
Ja, deswegen sind Paul Ripkes Bilder aus Rio damals so faszinierend, weil er einfach dabei war. So, er hätte es nicht, durfte es nicht, hat es aber gemacht und das hat die Bilder so besonders gemacht.
Genau.
So, und da muss man dann teilweise auch mal über seinen Schatten springen, so auch auf irgendwelche Bühnen zu rennen und den Moment da mitzunehmen.
Ja.
Aber so dieses Dabeisein und vor allem verstehen, was da auch passiert, da entstehen die authentischsten Bilder, glaube ich.
Ja. Wenn ich auf diese Bilder gucke, kann ich vielleicht noch einen Punkt dazugeben, der wahrscheinlich total obvious für dich ist. Aber die Variabilität, ist das richtig?
Richtig.
Variabilität, so, der Bilder. Das heißt also, mal bist du ganz nah dran, mal bist du sehr weit weg, mal fotografierst du auch nur den Strand, ohne dass man da überhaupt einen der Radfahrer sieht, als Teil zu sagen so, hey, das ist übrigens die Weite des Strandes. So.
Ja, letztlich will man ja Geschichten erzählen.
Genau.
Und da habe ich jetzt auch irgendwie immer wieder entdeckt, dass es total wichtig ist, Bilder gegenüberstellen zu können. So, also sei es ein Porträt und daneben ist eine Nahaufnahme von irgendeiner Baumrinde. Doof gesagt, aber das bringt einen direkten Kontext. So.
Ja.
Also so Bilder gegenüberstellen, grafisch versuchen, irgendwie Geschichten zu erzählen, das ist gerade auch sehr im Fokus von dem, was ich gerade versuche. So dass alle Leute irgendwie so einen kleinen Kontext kriegen, was da eigentlich passiert.
Ja.
Von den Aufnahmen gibt es noch ganz viele, da hängen jetzt hier irgendwie nicht so dolle bei, aber ja, weil letztlich, wenn man den Kontext auf den ersten Moment, im ersten Moment versteht und irgendwie durch Details oder Texturen oder sei es nur eine Hand oder kann, das kann ja wirklich was Banales sein. Und wenn das neben einem Porträt steht, dann erzählt das wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja, total. Und das ist sozusagen auch der Grundstock, den wir hier sehen. Was habe ich gesagt? 3x5, 15 Fotos. Und wenn du sagst, es gibt noch ganz viele. Das wäre zum Beispiel der Grundstock dafür, so etwas auch in einem Zine zu veröffentlichen. Ne? Wenn ihr das sozusagen als Kampagnen-Shooting nutzt für irgendein Event, was danach kommt oder sowas,
ja. So
etwas zu nehmen und dann in ein kleines Zine hochwertig, gut gedruckt, geil gestaltet zu haben und das dann hier auszulegen oder den Leuten mitzugeben oder den Leuten, die auf dieser Tour waren, wenn es jetzt nicht eh Leute hier aus dem Umfeld waren, als Erinnerung mitzugeben sozusagen, dann ist das doch die perfekte Reportage-Dokumentation.
Absolut. Absolut. War, glaube ich, auch mal angedacht, wurde dann aber aus Zeitgründen, glaube ich, nicht realisiert.
Ah, wie schade.
Ja.
Wen kann ich da nochmal anrufen, vielleicht?
Vielleicht machen wir es nochmal, wenn das Event nächstes Jahr stattfindet.
So. Okay, ich schreibe einen Fax.
Schreib's einen Fax.
Ja,
Nummer schicke ich
dir. Mach doch mal so einen Zine.
Mach doch mal so ein Zine. Ja, tolle Sachen.
Ja.
Bücher, also Bilder müssen gedruckt werden, Freunde.
Kann das sein, dass ihr diesen Spruch hier häufig hört?
Wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich. So. Ich würde einfach nochmal, so stelle ich das Mikro weg, ich würde einfach nochmal mein iPad öffnen und ein zweites Foto von dir hier reinholen in diese kleine,
gerne,
aber feine Samstagsshow. Wahrscheinlich ist es für euch gerade Freitag, wenn ihr den Podcast hört, oder Wochenende. Das interessiert mich mal echt. Wann hört ihr diesen Podcast und wo?
Ich habe ihn in der U-Bahn gehört. Auf dem Weg zur Arbeit immer.
Ja?
Das ist so eine Routine. Ich gehe aus der Tür, mache einen Podcast an, fahre zur Arbeit. Was heißt zur Arbeit? Hier irgendwie ins
Also Office. Werktags im Prinzip.
Werktags.
Und dann immer dann, wenn...
Ich höre zu Hause höre ich wenig Podcast, außer ich muss irgendwie 8000 Bilder retuschieren. Aber selbst dann höre ich auch eher Musik. Podcast höre ich immer, wenn ich so on the go bin, irgendwie beim Gehen. Ich glaube, dann nimmt man das nochmal anders auf.
Das passt ganz gut zu Fest und Flauschig. Böhmermann und Olli Schulz sagen auch immer, wenn ihr auf dem Stepper seid. Ihr seid gerade auf dem Stepper.
Stimmt. Ja, die habe ich lange nicht mehr gehört.
Muss ich auch nochmal. Die hatten auch Sommerpause, jetzt sind sie wieder da.
Ja, die sind nicht bei Apple Podcasts, die haben nur Spotify, glaube ich.
Ja, jetzt haben sie es aber aufgelöst, glaube ich. Ich glaube, jetzt sind sie überall.
Dann kann ich ja jetzt wieder anfangen zu hören.
Ja. Wie ist das, wenn man Spotify kein Abo hat? Kann man es trotzdem hören, aber dann ständig mit Werbung?
Das ist ja Quatsch.
Wie häufig kommt denn da Werbung?
Oft, glaube ich.
Echt?
Ja.
Oh Gott.
Es waren immer gute Partys damals, wenn dann irgendwann 4 Songs und dann kam auf einmal Werbung.
Oh Gott.
Das wusste man genau, dass der das anmacht. Kein Premium mit.
Ja. So, ja. Das zweite Bild. Wieder etwas ganz anderes. Wieder auch kein Sportbild, wahrscheinlich, aber ein...
Ja, ein bisschen, ne?
Ja, kommen wir gleich drauf. Weiß ich nicht. Ich muss eben die Caption lesen, damit ich doch nichts... Nö. Aber Tobi Holzweiler ist am Start. So.
Der war dabei.
Wir sehen ein Foto. Wir sehen ein Foto in, ich würde sagen, einer Abendstimmung.
Nein, Morgenstimmung.
Die Chance war 50-50.
Ganz früh aufgestanden sind wir da.
Wir sehen ein Foto ganz klar in einer Morgenstimmung. Das heißt also Sonnenaufgang, wunderschönes Licht gerade, die Welt erwacht. Und man sieht von dieser Welt in erster Linie im Fokus vorne den Schaum, den entstehenden Schaum von Wellen. Und zwar auch echt klar und deutlich. Und so ein bisschen gischt, ich glaube, auch auf der Linse, wenn ich das so richtig interpretiere. Und wir sehen in der Bildmitte eine Person, die gerade in das Wasser geht. Ich würde sagen, es ist eine weibliche Person. Man sieht sie wirklich nur dunkel und von hinten. Aber irgendwie würde ich sagen, es ist eine weibliche Person. Was, wenn das jetzt der Tobi ist, ne?
Der ist nicht der Tobi. Figur passt, aber... Ist nicht Tobi.
So, auf jeden Fall von der vom Körperbau würde ich sagen, eher eine weibliche Person. Oh mein Gott, ey, das schneiden wir aber raus, wenn das jetzt nicht stimmt. Okay, das Bild, der ich Horizont ist leicht angeschrägt, was dem Bild so eine gewisse Dynamik gibt. Und ich bin total reingezogen in dieses Bild. Erstens dadurch, dass ausschließlich vorne diese Wellen und dieser Schaum, diese Gischt scharf ist. Und im Hintergrund dann sehr, sehr, sehr viel Raum ist, Himmel, die Farben, die reinkommen dadurch, dass der Sonnenaufgang ist. Wir haben oben eine ganz wunderbare Textur von Wolken. Und ich weiß nicht, ob das in der Mitte, was da, wo die Person steht, ob das eine Welle ist oder was dieser dunkle Bereich dort ist, der da so rein grätscht.
Spannend.
Wahrscheinlich missinterpretiere ich das Bild komplett, aber so empfinde ich es. Und das darf ja auch Kunst, dass man es irgendwie vielleicht auch anders sieht. Also, ich finde dieses Bild, weil es keinen so richtig klaren Fokus hat im Sinne von typisch, ich gehe jetzt auf die Person, die da ins Wasser geht, sondern dass es auf diesem Vordergrund sozusagen scharf ist, finde ich super interessant. Dadurch, dass die Gischt auf dem Objektiv auch liegt, so, man sieht so Wasser perlt da ab oder springt da gerade hoch und diese Textur der Wolken. Und ich finde es ein wunderschönes Bild. So, und jetzt klär du mich mal auf und ich bin gespannt, was ich alles falsch gesagt habe.
Ja, also ich finde es gerade sehr spannend, was man denkt, wenn man dieses Bild sieht.
Weil du warst ja dabei.
Ich war dabei, natürlich. Ich bin da durchs Wasser geholpert mit meinem Unterwassergehäuse, hatte Angst, dass meine Kamera gleich ersäuft. Und habe diese Surferin fotografiert.
Ja gut, aber das Surfbrett sieht man nicht.
Nee, das ist ein bisschen verschwunden. Aber wie sollte sie sonst auch da im Ozean stehen?
Naja, es könnte ja auch der Strand Anfang sein.
Nein, dann müsste sie aber 7,30 Meter groß sein. Aber ich habe das ja aus einer anderen Perspektive gesehen. Jetzt macht er hier Fotos von mir. Jetzt bin ich ja ganz nervös. Nee, das Ganze ist in Frankreich entstanden, als ich einen Workshop gemacht habe.
Erzähl bitte weiter, ich mache eben zwei, drei.
Ich führe einen Monolog. Als ich einen Workshop bei dem Fotografen Sebastian Zanella gemacht habe, müsst ihr unbedingt mal auschecken. Eine ganz, ganz, ganz große Inspiration irgendwie die letzten Jahre. Und da haben wir einen Workshop gemacht. Das ist Tobi und ich. Mit dem bin ich da nach Frankreich. Und da haben wir 5 Tage mit Sepp Zanella, wie er auf Instagram heißt, verbracht. Und der fotografiert sehr viel Skating und Surfen. Und unter anderem sind wir an einem Morgen eben ins Wasser gestiegen und haben eine Surferin begleitet. Und das war ganz aufregend, weil ich mir extra für diesen Trip noch ein Unterwassergehäuse habe aus China bestellt. darf man ja gar nicht erzählen, aber da war ich ganz aufgeregt, weil ich unbedingt irgendwie die Kamera mit ins Wasser nehmen wollte und ich diesen ganzen wasserdichten Beutel nicht vertraut habe. Und das Bild zeigt eigentlich nur diese Surferin und mich, wie ich versuche, irgendwie den Fokus durch dieses Monstrum an Unterwassergehäuse versuchen zu treffen und ihn natürlich nicht getroffen habe, sondern nur das vordere Wasser scharf ist. Was es aber zu einem spannenden Bild macht, weil die Dame, die da gesurft ist, so ein bisschen in der Unschärfe verschwimmt und irgendwie verkörpert es für mich den Morgen dort auch, weil sie so in den Sonnenaufgang fährt, in diesen orangenen Himmel. Und ich stolper da durchs Wasser mit der Kamera. Also es sind sehr viele unscharfe Bilder entstanden, die natürlich aber dann direkt Kunst sind, wenn sie unscharf sind. aber ja, das war sehr aufregend und ich habe sehr viel gelernt in diesen 5 Tagen, die ich dort war. Auch wie man viele Dinge nicht macht. So, ich glaube, das könnte eine eigene Podcast-Folge werden, wenn ich darüber erzähle, was ich da alles gelernt habe, weil dieser Fotograf einfach so faszinierend ist, wie er irgendwie lebt, wie er die Dinge wahrnimmt, wie er mit dem ganzen Thema Fotos umgeht.
Dein allergrößtes Learning?
Mein allergrößtes Learning? ehrlich mit mir selber zu sein und auf mich zu gucken. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt, aber das hat er auch nochmal gesagt, weil man sollte sich dann irgendwie nicht verstellen, so, auch wenn es ist ein Luxusgedanke, dass man immer die Fotos machen kann, die man machen will, so. Ob es ein Kunde im Briefing vorgibt oder was auch immer, das ist natürlich immer der Spagat, den man machen muss, aber wenn du was aus dir selber raus generierst, dann ist es meistens am authentischsten, so, und er ist halt unglaublich authentisch in dem, wie er die Dinge sieht und macht. Schreibt auch viele Gedichte und sowas, also ist da so sehr reflektiert. Schreiben kann ich nicht, aber Bilder machen. Und das ist es, glaube ich, was mich so an ihm fasziniert hat, dass er wirklich als Künstler lebt, sage ich mal, und sich dem nicht beugt, was passiert, sondern er macht sein Ding. So, und das versucht er auch Kunden aufzuzwängen. So, er hat einmal die Geschichte erzählt für ein große Surfbekleidungsmarke, bei irgendeinem Segelturn angedacht, irgendwo auf Hawaii, und da wollten die Kampagne shooten und dann waren die da irgendwie 5 Tage am Segelboot. Und der Kunde hat ihm irgendwie reingeredet, wie die das haben wollen. Und er hat sich halt in seine Kabine gesetzt und hat Gedichte geschrieben, weil er das so machen wollte, wie er das machen will. Und dann kam irgendwann der Kunde und hat geklopft, dass er doch jetzt bitte Bilder machen soll. Und letztlich hat er die dann so gemacht, wie er sie wollte. Aber das ist natürlich, das sollte er jetzt nicht machen. Aber das hat mir gezeigt, wie sehr er dafür kämpft, dass er nur das publiziert, was ihm was bedeutet. Und er hat das auch, jetzt geht's schon los, stundenlang kann ich das.
Ja, bitte.
Er hat das irgendwie so beschrieben, dass er in sich so ein kleines Feuer in der Kammer hat, sage ich mal, so das lodert, das er ständig füttert. Und sobald ein Kunde da irgendwie reinkommt, entfacht dieses Feuer es will raus und es explodiert alles und es ist so Unwucht und also es ist nicht mehr das schöne lodernde Feuer, was er Stück für Stück füllt, sondern es explodiert einfach und schafft ein Chaos in ihm, was er aber nicht haben will. So, das fand ich irgendwie ein spannendes Synonym,
ein Bild.
Ja. Spannende Metapher dafür, wie er irgendwie dann so Dinge sieht. Und auch, also er sieht sich selber in einem Van durch die Gegend fahren. Wenn irgendwann alles nicht mehr funktioniert, lebt er im Van. Also er ist mit sich selber schon im Klaren, dass er ums Verderben, glaube ich, seine Kunst hochhalten will, egal was passiert.
Ja.
Und das fand ich total faszinierend, weil er das auch so 100% ausgestrahlt hat.
Ich glaube, das ist ja auch schon ein richtiger Luxus, den wir auch leben dürfen. Und aber auch etwas, was wir uns erarbeitet haben. Also der eine mehr, die andere weniger vielleicht oder so. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, wenn ich mir deine Bilder und dein Portfolio angucke, dass die Leute dich buchen für das, was du machst. Und ich finde, es ist immer völlig legitim, wenn man dafür Geld bekommt, Fotos zu machen für einen Kunden, dass da auch die Ideen logischerweise vom Kunden mit einfließen können. Aber du wirst ja nicht umsonst gebucht, also umsonst nicht im Sinne von, die Leute kommen ja und wollen deine Bildsprache haben. Und die wollen ja die Fotos so haben, weil sie besonders authentisch sind oder weil sie besonders gefühlvoll sind oder besonders nah oder weil die Farbe toll ist, was auch immer.
So. Voll, ja.
Und dann ist es immer ein Ausmachen, ein Abtasten, wie weit bringe ich das durch, was ich jetzt da noch für mich als kreativ sehe. Na, ich meine, du hast ja auch selber gesagt, du hast ja auch Art Direction gemacht und kennst die andere Seite. Wenn du eine Idee als Art Director hast für eine Kampagne und sagst, ich möchte das aber so und so, dann gibt es natürlich Fotografen, die dir genau das liefern.
Absolut.
So,
absolut.
Aber es gibt natürlich auch die Leute, und so ist das zum Beispiel auch bei den Olympia-Jungs jetzt gewesen, oder nicht jetzt gewesen, sondern ist das ja auch, die haben einfach eine Vorgabe, hey, wir müssen die Momente erzählen, wir müssen die Medaillen zeigen, aber macht es so, wie ihr das macht in eurer Bildsprache. So, und das ist natürlich ein unglaubliches Gut, ein unglaubliches Vertrauen in die Arbeit und auch eine Anerkennung, finde ich.
Ja, total. Also voll. Aber es ist natürlich immer, wie du sagst, abtasten und manchmal muss man halt auch einfach den Schritt zurück machen. So.
Ja.
Ich versuche halt immer, und das mache ich auch bei Ryzen, so, wir brauchen unsere Bilder, die für Ads funktionieren, wo alle Produkte sichtbar sind und so weiter. So, das ist klar. Aber dann eben nochmal die 10% extra dazuzugeben und eben nochmal in die Galerie eben die Bilder reinzubringen, die man selber gut findet, spürt und die für einen selber die Geschichte rund machen. Das immer dem Kunden noch mit ans Herz zu legen, das ist, glaube ich, irgendwie das, wo man dann irgendwann vielleicht dafür dann nochmal mehr gebucht wird, dass man da nicht nur die Safe-Shots abgibt, sondern eben nochmal eine Galerie mit 10 anderen Bildern,
ja,
die nochmal was anderes verkörpern und erzählen. Aber ja, es ist auf jeden Fall das Traumszenario und die Situation, die sich alle wünschen, dass man für den eigenen Stil gebucht wird.
Ja.
So.
Ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich kenne mindestens jetzt aus der Hand 5 Leute, die das genauso machen, die shooten Kampagnen nach Wunsch des Kunden und nehmen aber immer noch, keine Ahnung, und wenn es nur eine Kuh ist, mit und machen da noch 10, 20, ja, 40 natürlich. Shots mit.
Das ist auch wie beim Film, der Director's Cut.
Ja, und das sind die Bilder, die aber genommen werden.
Ja. Das ist ja das Verrückte an der ganzen Sache.
Genau.
Der Kunde will was eigentlich was ganz Engstirniges und am Ende ist es wieder super offen, weil es dann so gut war, dass es,
genau,
ne? Aber ja, er vertraut dann im ersten Moment nicht.
Ja, oder es ist eben dieses, hör mal, wir wollen das aber so.
Ja,
so.
Natürlich, und am Ende, das gibt's auch.
Ja, also, naja. Aber
Für einen selber ist es natürlich dann, man macht sich das dann schöner, so.
Genau.
Dadurch, dass man dann selber irgendwie nochmal eine andere Geschichte erzählt, ja, und es für sich selber anders verarbeiten kann, ist es natürlich super viel wert dann.
Genau. Und wenn es dann tatsächlich sogar nur für sein eigenes Portfolio ist.
Genau.
So.
Ja.
Die Geschichte zu erzählen, hey, ich habe die Kampagne für,
ja,
XY geshootet, das sind die Bilder, die bei entstanden sind und so ist das Making-of.
Ja, ich muss mich da jetzt auch so ein bisschen dran gewöhnen, weil hier bei Ryzen war ich ja mein eigener, habe ich mich jetzt selber gebrieft. Letztlich war das cool, was ich cool fand.
Ja.
So, das wurde mir auch sehr entgegengebracht von einem der Founder, mit dem ich damals in Kontakt kam, der mich dann hier reingeholt hat. Da waren wir schon visuell auf einer Welle unterwegs und er hat mir einfach zu 100% vertraut und ich konnte hier einfach machen, was ich will. Und das führt, glaube ich, auch gerade so ein bisschen dazu, dass ich eben da so meine Bildsprache gefunden habe, weil ich sie eben so ausleben durfte.
Ja.
Was natürlich auch ein unglaubliches Privileg ist. Aber vom Internen raus das zu schaffen, ist natürlich nochmal was anderes, als wenn du als Dienstleister nochmal für eine Brand was machst.
Ja, mega.
Spannend.
Total. Ich finde dieses, ja, das führt einfach wieder dazu, dass Fotografie einfach auch Kunst ist. Und Kunst im Auge des Betrachters liegt.
Ja.
Und das kann man auf der einen Seite nicht jedem aufdrücken, so. Also ja, wenn eine Firma sagt, dass wir finden deine Arbeit cool, aber sie passt nicht explizit zu dem, was wir jetzt hier verkaufen wollen, dann muss das fair sein, dann ist das einfach so.
Ja,
auf der anderen Seite frage ich dann aber, warum bucht ihr dann ausgerechnet den? Es ist ein hin und wieder ist es, ne? Also
total. Aber es zeigt natürlich auch wieder, dass man einfach so bei sich bleibt und,
ja,
irgendwie sich selber da treu bleibt, auch wenn es nicht gewünscht ist, immer versuchen, das irgendwie so ein bisschen mit durchzubringen. So, das schafft auch die ehrlichsten Sachen.
Ja.
So, weil man hat eine gewisse Art von Geschmack, der bei jedem unterschiedlich ist, für den man natürlich aber auch gebucht wird, so, und das macht dann halt einen Unterschied, ich die Kampagne schieße oder der Tobi oder wer auch immer. Ja, das sind halt die Nuancen am Ende, weil umsetzen kann es jeder, theoretisch.
Gibt es ein Kompliment oder das größte Kompliment, was du mal bekommen hast? Kannst du dich daran erinnern?
Für ein Bild?
Ja,
für
deine Feedback. Arbeit.
Ja. Ne, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Meine Oma ist vor ein paar Jahren verstorben und sie hat mir ermöglicht, dass ich damals meine erste Leica haben durfte. Und das war ein sehr emotionaler Moment, weil ich sie an ihrem Geburtstag quasi so ein bisschen bekommen habe. Und wir sind dann an die Nordsee gefahren, weil sie hatte eine Urnenbestattung und dann haben wir, sie waren viel da an der Nordsee in einem Dörfchen. Und dann haben wir das quasi ins Meer gestreut, so ein bisschen mit so ein paar Rosenblättern. Und ich habe ein Bild gemacht. Das ist, glaube ich, irgendwie das emotionalste Bild, wo irgendwie Family da steht und diese Rosenblätter schwimmen so aufs Meer raus. So, und dann da irgendwie, meine Mutter hat das dann ausgedruckt und es hängt so im Wohnzimmer und irgendwie, weiß ich nicht, die hat auf jeden Fall dolle geweint, als sie das Bild gesehen hat damals. Und das ist irgendwie, glaube ich, so ein Bild, was für mich so und generell schon dolle Bedeutung einfach hat. Und so Emotionen und so ein Moment, weil letztlich geht es ja einfach um Momente einzufrieren, auch wenn es jetzt ein trauriger ist. Aber das fand ich so ein sehr, sehr, sehr krasses Bild, wo ich finde, für mich persönlich und das Feedback, was ich dann von meiner Family natürlich dann irgendwie habe wiedergespiegelt bekommen, das ist schon krass.
Ja.
Fällt mir gerade nur irgendwie so lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber.
Ja, schön. Krass. Das ist so ein so sehr Gänsehautmoment jetzt ja irgendwie.
Ja, aber das zeigt ja auch, wie schön das ist, einfach Dinge zu dokumentieren, so, und was das auch für eine Macht einfach hat, dann am Ende jetzt so ein Bild da hängen zu haben, wo man so sieht, ah, krass, okay. Sie ist angekommen, oder wie, also so, ne? Ja. So krass.
Ja, und auch eine gemeinsame Erinnerung, weil die Familie war ja da und jeder hat vielleicht auch was anders empfunden oder war, keine Ahnung, Tod ist ja auch nicht nur Trauer, sondern kann ja auch Erlösung sein oder man kann sich freuen, was man erlebt hat gemeinsam und es ist ja einfach sehr, sehr emotional und ich finde, das ist das, wir reden jetzt die ganze Zeit über Kampagnen und Reportage und so, aber Momente festzuhalten, wir reden ja auch häufig von Leute in der Stadt anzusprechen oder sowas und da einen Moment festzuhalten, aber so innige Momente festzuhalten, so ganz private, persönliche, das ist ja auch etwas, das hätte vielleicht auch jemand mit dem Handy machen können, aber dadurch, dass
es... Das ist ganz egal, wie das entstanden ist. Das war mir auch in dem, also, ne?
Genau, ich wollte nur sagen, Hauptsache, man hält diesen Moment fest.
Total, total.
So. Ja. Weil ich glaube, guckst du auf dieses Foto...
Da sieht man ja nicht nur das.
Genau. Also ich versuche gerade den Gedanken zu verbalisieren. Also guckst du auf dieses Foto, guckst du ja auch nicht immer mit derselben Stimmung drauf und mit derselben Wehmut. Oder du bist vielleicht, du läufst dran vorbei und bist gar nicht bereit. Das hängt da und es hängt immer da und du läufst dran vorbei und es ist Gewohnheit. Aber irgendwann nimmt man sich mal einen Moment oder hat die Situation, in der man drauf guckt und vielleicht auch lächelt oder...
Mhm.
an die Oma zurückdenkt in dem Moment so. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass auch Fotos aus eurem Leben bei euch zu Hause in den vier Wänden hängen, wenn wir jetzt von euch da draußen sprechen, die diesen Podcast hören, weil ich glaube, es gibt nicht diesen Moment, sich an einem Foto satt zu sehen, sondern Momente, in denen man das Foto sieht und zwar so richtig sieht und den Moment dann wieder sieht. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Foto, bei dem könnte ich mir das genau so vorstellen, dass man da dran vorbeigeht, es hängt da und irgendwann an was auch immer, ob jetzt es ein trauriger oder ein schöner Tag war, manchmal bleibt man stehen und denkt, ach guck mal, wie es der Oma wohl geht.
Ja, so. Voll.
Ja.
Krass, ja, irgendwie gerade nochmal das Bild wieder neu entdeckt. Also was heißt neu entdeckt, aber so nochmal in den Kopf geholt.
So, also ich glaube, dass wir so viele Erinnerungen können wir ja gar nicht im Kopf haben und immer wieder hervorholen. Klar, an geliebte Menschen denken wir auch, ohne dass wir mal ein Foto sehen, aber besondere Momente, wie du es auch gesagt hast, mit dem Auto, das wir zuerst besprochen haben, ne? Das ist ja vielleicht auch nichts, was jetzt irgendwie so einen Riesenpart in deinem Leben hat, dass du sagst,
natürlich.
Oh, da, meine Güte, da erinnere ich mich aber gerne jede Woche zweimal dran zurück. Aber dadurch, dass du dieses Foto wiedergefunden hast und jetzt nochmal neu entdeckt hast, lebt es alles nochmal neu auf, so, ne?
Ja, vor allem wir als Fotografen, wir schaffen es ja einfach, also wir bauen ja unsere eigene kleine, also früher wurden doch immer so Boxen verscharrt irgendwo. die dann irgendwie nach 10 Jahren, weißt du?
Ja, ja.
Das hat man in der Schule doch irgendwie mal so.
Genau.
Und dadurch, dass man ja ständig Projekte hat, reist, was auch immer, und das so schnelllebig eigentlich alles ist,
ja,
so eine Woche da, eine Woche da. Und dann da aber, weiß ich nicht, in 30, 40 Jahren nochmal irgendwie zu gucken, was passiert, was ist eigentlich alles so passiert. Das, ja, haben wir ja perfekt aufgearbeitet.
Voll.
Müssen wir nur drucken.
So ist es. Und die Zeit aber dafür finden, zu kuratieren.
Ja, gut.
Vielleicht sogar nochmal das Problem an der Stelle, das sage ich dir auch. Ich habe schon, glaube ich, 5-mal angefangen, mindestens 5-mal angefangen, mir Fotos vorzunehmen von meinen Kindern und für ganz besondere Momente im Leben, in deren jungen Leben noch, ja, nochmal ein eigenes Fotobuch zu machen.
Ja.
Und jedes Mal fange ich an, neue Bilder rauszusuchen oder alte Bilder und denk, ah, ja, okay, aber das muss, da musst du nochmal ran. Dann lade ich die alle wieder nochmal in Lightroom rein und fange an, die zu bearbeiten. Und nach 2 Tagen habe ich vielleicht, keine Ahnung, 30 Fotos bearbeitet, irgendwo abgespeichert und abgelegt, und dann fehlt mir die nächsten Wochen die Zeit, das weiterzumachen. Und das ist angefangen, nicht zu Ende gemacht, und das ärgert mich so wahnsinnig.
Ja, das kenne ich. Kenne ich. Aber das muss man dann irgendwann, weiß ich nicht.
Ja, und jedes Mal denke ich, ah, der Winter kommt. Jetzt kommt der Winter wieder, da hat man doch die Zeit. Nein.
Aber ich glaube, da ist man auch zu perfektionistisch,
ja,
und man muss es einfach machen. So,
genau.
Ich meine, was, das ist ja, also, die, es erfüllt auch den Zweck sowieso.
Ja, genau.
Also, ob dann da, weiß ich nicht, jetzt da der Schwarz-Weiß-Look doch ein bisschen mehr Kontrast hat oder nicht, juckt ja keinen, wenn der Moment gut ist.
Aber du weißt, du fühlst es doch auch, dass, natürlich, du sagst, ich, ah, das, na, da muss ich nochmal dran.
Natürlich. Nee. Aber da muss man, glaube ich, irgendwann für sich den Punkt finden und sagen, da, so ist jetzt gut.
Ich glaube, Vitali,
ich habe ja auch mein, ich habe ja auch mal ein Magazin gemacht vor 3 Jahren, 2 ja, Jahren. Und das war auch, ey, das war, den Prozess muss halt jeder mal durchleben. Aber ich wusste, im Moment, wo ich es ausgepackt habe, wusste ich schon wieder, was ich hätte anders machen sollen. Aber das ist ja, das ist das, was ich damit sagen will, es ist ja nie der Punkt des Zenits erreicht.
Ja.
So, das nächste wird wieder anders und das nächste wird wieder anders. Und jedes Mal gehst du mit einem anderen Learning draus.
Ja.
Deswegen musst du wahrscheinlich peu à peu. Und was beim einen nicht so gut war, nimmst du beim nächsten mit und dann wird's besser.
Ja, genau.
Aber einfach machen.
Einfach
das machen. Ist sowieso die Message. Einfach machen.
Voll. Done is better than perfect, sagt unser lieber Freund Vitali Brickmanner. Grüße an der Stelle.
Grüße.
Done is better than perfect. So, aber was ich mir vorgenommen habe, übrigens,
ja,
vielleicht das noch abschließend den Gedanken, und das werde ich auch demnächst irgendwann angehen, und zwar einfach machen. Ich habe in der zurückliegenden Episode ja gesagt, ich habe, welches Thema könnte ich denn in ein Magazin oder in ein Buch packen?
Ja.
Und da habe ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, und ich habe neulich bei einer Ausstellung in Bochum von meinem lieben Freund Cihan Tamti Leute kennengelernt. Ich hatte Prinz mit von mir, so ganz kleine,
mhm,
DIN A5 Prinz, weil ich dachte bei der Ausstellung, vielleicht gibt's ein paar Leute, die man kennenlernt, vielleicht kann ich da mal einen Print einfach jemandem,
ja,
schenken, eine Freude machen. Und dann habe ich tatsächlich jemandem einen Print geschenkt. Das Bild haben wir, glaube ich, auch hier in einer Episode mal besprochen, von dem Rosenmontagszug, der nicht stattgefunden hat, weil der, ja, Angriffskrieg auf die Ukraine,
mhm,
mitten im Laufen war. Und dann gab es hier in Köln eben diesen Friedensmarsch.
Ja.
Und da habe ich ein Kind fotografiert, das auf Straßenbahnschienen steht und ein Schild hochhält, wo drauf steht No War.
Mhm.
Und das ist, jetzt trete ich hier gegen den Tisch. Und das ist eins wirklich meiner all-time favorite Fotos, weil es auch ein, mhm, Zeitdokument ist und ich einfach so glücklich über dieses Bild bin und doch so traurig bin, dass es überhaupt entstanden ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber von diesem Tag habe ich so viele Fotos und das möchte ich irgendwann mal in ein Magazin packen.
Hm.
Ich glaube, also das wird kein Magazin, was irgendwie Leute kaufen werden, aber für mich.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, man muss ja auch nicht immer mit einem kommerziellen Gedanken da rangehen.
Nee.
So, letztlich macht man das für sich. Und wenn man dann irgendwie denkt, okay, ich mache einfach noch 100 Stück davon für Leute, die es interessiert.
Ja.
So, dann ist es so.
Genau.
Fotobücher sind sowieso kein Geschäft, mit dem man reich wird.
Das stimmt.
Da kannst du froh sein, wenn du bei null rauskommst.
Ja. Das stimmt.
Nee, aber das ist, ja, mach das unbedingt.
Ja.
Das ist total wichtig, da irgendwie. Ich hab dir auch noch was mitgebracht.
Du hast mir was mitgebracht.
Podcast-Geschenk. Ich war eben, hatte ich noch ein bisschen Zeit und war in meiner Lieblingsbücherei und hab gedacht, wir sprechen halt bestimmt viel über Fotobücher und da habe ich dir ein kleines Fotobuch mitgebracht.
Das hat noch nie jemand gemacht.
Gucke.
Das heißt, bitte hört auch auf.
Jetzt ist der Druck groß.
Fang das nicht
wie bei
an,
Kurt
weil ich
Krömer.
Bin ganz schlecht da drin.
Wie bei Kurt Krömer, da müssen die Gäste immer ein Geschenk mitbringen.
Stimmt, richtig.
Ja, musst du auch mal einführen.
Nee. Meine Gäste sind mein Geschenk und ihre Geschichten. Ja. So. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Karl Valentin.
So sieht's aus. Auch eine große Inspiration. Ich habe gedacht, vielleicht fällt der Name heute, dann hätte ich es noch unterbringen können.
Ah.
Aber ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Saul Leiter.
Ja.
Ist der Fotograf.
Wow.
Mit dem wurde ich auch auf dem Workshop damals verglichen.
Aha.
Bevor, da kannte ich den vorher nicht.
Ja.
Und dann habe ich den angeguckt und dachte, ey, so sehe ich die Welt. Und das fand ich ganz verrückt. Und seitdem ganz viele Bücher von dem konsumiert. Und ich finde diese kleinen Bücher ganz toll.
Voll.
Weil die sind jetzt einfach nur so Full-Frame-Bilder. Also es ist ein A5-Buch.
Ja.
Relativ klein. Und einfach nur voll mit Bildern.
Voll gut. Ist ähnlich wie das Fotobuch von Olli Hitzegrad, was wir besprochen haben. Es geht wirklich einfach nur um Fotos. Gar kein großes Bimbamborium mit Texten und Informationen zu Belichtung und irgendwas, sondern die Bilder sprechen.
Auch hier kein Mensch.
Ja, genau. Naja, es gibt Podcasts, die beschäftigen sich ausschließlich.
Ja, das stimmt.
Blende und Verschlusszeit.
Wenn die Sonne lacht.
Blende auch. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Ich hoffe, da, also das, bei dem kannst du einfach durchblättern, ja. Das ist alles toll.
Wow. Geil. Mega. Nehme ich mir die Zeit für.
Mach mal.
Freue ich mich sehr drüber. Vielen lieben Dank.
Nicht dafür.
Ah, ich habe kein Geschenk für dich.
Ach, alles gut. Alles gut.
Ich guck mal gerade in unsere schlaue Liste. Eigentlich hatte ich gesagt.
Ein bisschen dran hier auch.
Ja. Und wir versuchen mal heute ein bisschen. Eigentlich hatten wir gesagt, du kannst noch mal.
Drei Stunden hast du gesagt, brauchen wir ungefähr, ne?
Drei
hast du gesagt. Ich muss ja auch noch mal wiederkommen vielleicht.
Das ist doch gut, genau. Guck mal, und ich glaube, wir haben alles abgearbeitet.
Haben wir? Ja. Ist ja Wahnsinn.
Geil.
Ah, ich habe aber auch noch bei dir Bilder. Du hast ja gesagt, ich soll bei dir auch mal.
Ja, komm, eins.
Eins,
aber nicht Euro. Weil über Euro haben wir eine ganze
Zu
Folge
spät.
Gemacht.
Das Bild, wo der Vater im Iniesta-Trikot seinem kleinen Sohn da aufs Stadion zugeht oder wie.
Ah, okay. Ich muss eben gucken.
Das fand ich schön. Das ist sowieso ein tolles Bild. Habe ich jetzt auch, wenn wir mal beim FC jetzt im Stadion Fotos machen. Das ist auch herrlich, wenn so Väter mit ihren kleinen Söhnen ins Stadion gehen, so richtig stolz sind.
Könnte auch ein Reportagethema sein, finde ich.
Ja, voll.
So Generationen oder so.
Ja, und das ist total, also da habe ich halt direkt irgendwie gedacht, ah, schön. Der wird den Tag seines Lebens gehabt haben, der Sohn. Ich weiß nicht, ob Spanien gewonnen hat. Kann auch sein, dass das irgendwo das zweite Bild oder so war.
Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist Kroatien. Das ist Berlin. Könnte es hier sein?
Ja, die Euro-Bilder poppen bei dir natürlich raus. Da musste ich natürlich rein.
Ja, das ist natürlich, ist die jüngere.
Holländer auch herrlich.
Die Holländer, irre. Die waren so irre.
Ja, Euro hatte ich so ein bisschen, da hatte ich Corona irgendwie zu der Zeit. Und da eigentlich hatte ich vor, auch in Köln hier so ein bisschen die Fanzones abzuklappern. Aber ich lag flach und hatte keine Energie.
Ach, was ärgerlich.
Ich fürs Fernsehen gucken hat's gereicht.
Ja, da, Spanien.
So.
Spanien, Frankreich.
Das letzte.
Genau.
Auf Allianz Arena.
Allianz Arena. Ist total lustig, weil mich, Matthias, haben wir in dieser Episode schon einmal erwähnt, Matthias Dersch hat auch so ein ähnliches Foto gemacht, und zwar von der Euro 2021. Und dann aber nicht mit einem spanischen Papa und einem spanischen Kind, sondern mit einem deutschen Papa und einem deutschen Kind. Und auch das Foto haben wir, glaube ich, hier mal besprochen. Und es war auch die Allianz Arena.
Witzig.
Und es war genau das, was du auch gesagt hast. Diesem Moment die Bedeutung zu schenken.
Ja, total.
Die beiden werden dieses Foto nie sehen. Und was total schade ist eigentlich. Aber wenn sie wüssten, dass es dieses Foto gibt, wäre es ein Foto, was sie vielleicht sogar auch aufhängen würden.
Ja, natürlich. Na? Das ist ja auch ein Moment.
Ja.
denn, wie gesagt, der Junge dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht war es sein erster Stadionbesuch.
Ja.
Vielleicht auch nicht, aber es war bestimmt ein toller Tag.
Voll. Naja, ja, Sport ist ja auch, schafft ja auch Emotionen und Erinnerungen.
Ja, total.
So. Wir kommen, aber ja irgendwie so kommen wir Spaß. Hier im Podcast immer, naja, genau. Hast du auch gemacht.
Hab ich auch gemacht, beim FC.
Beim FC.
Sammeln wir einfach, machen wir ein Buch draus.
Ja, aber das ist wirklich, also das ist...
Einfach nur die gleiche, nur das Surrounding ändert sich. Welche Szene?
Immer die gleiche Szene, nur andere Trikots und andere Väter.
Genau.
Ja. Das ist auch spannend, man könnte auch zum Beispiel mal einen Papa und Sohn eine Saison begleiten oder 10 Jahre begleiten.
Das wäre witzig.
Und dann wird er immer größer und immer an denselben Stellen Fotos machen und mit
immer
den
gleichen Dauerkartenplätze.
Ja.
Guck, sowas für Bochum.
Ja.
Gibt's auch bestimmt. Bist du Bochum-Fan?
Ja, ja. Ja. Wir genießen jetzt noch eine Erstligasaison und ab nächster Saison geht's dann wieder.
Ja, aber Fußball bin ich raus.
Ja. Aber du kennst ja den FC.
Ich kenne, ja, gut, als Kölner.
Ja.
Darf man da auch nur.
So. Wir kommen ins Fußballplaudern, obwohl wir das gar nicht wollen. Ich werde jetzt diesen Podcast an der Stelle abbinden und freue mich. Du hast die Einladung ja schon angenommen für eine zweite Episode irgendwann mal. Herzlichen Dank, Lukas, für deine Geschichten und deine Einblicke und ja, hier die Gastfreundschaft bei Event Horizon. Risen.
Ja.
Risen.
Risen.
Bei Risen. Hat mir sehr viel Freude gemacht, dich kennenzulernen.
Ja, mir auch. Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Sehr gern.
Und ich hoffe, der ein oder andere fühlt sich vielleicht ein bisschen inspiriert, motiviert und abgeholt von der Folge.
Da bin ich ganz sicher. Wenn das so ist, lasst es uns bitte gerne wissen. Das ist ja immer, wir bewegen uns ja hier so auf so einer Einbahnstraße, ne? Also wir senden und ihr hört.
Stimmt.
So, es wäre total super, wenn wir den Kanal Instagram noch ein bisschen mehr dazu nutzen, dass ihr uns auch mal Feedback gibt, wie ihr die Folgen findet. Also schreibt uns einfach eine Direct Message, wenn euch etwas aufgefallen ist, wenn euch etwas mitgenommen hat, wenn ihr was auch total blöd fandet oder wenn ihr Input habt, was wir mal besprechen sollen. Also wir machen das für euch, aber auch super gerne mit euch. Wir haben ja Episode 91, 1 und 2 waren ja Community-Folgen, das haben wir auch mit euch gemacht. Also, hey, ihr seid herzlich eingeladen, nicht nur zu hören, sondern mitzumachen. Das ist die schöne kleine Mitmach-Sendung.
Das ist die
auch.
Mitmach-Sendung.
Ja, wenn ihr wollt. Genau, also und damit meine ich auch, schickt auch gerne eure Fotos, auf die ihr stolz seid. Schickt die gerne rein, sodass wir sie hier mal besprechen können. Und ja,
ist auch mal spannend.
Ja, voll. Also,
ja.
So, in diesem Sinne, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Episode 93 ist damit auch in den Büchern. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Es ist Herbst, zieht euch warm an. Das ist Zeit der Übergangsjacken und der etwas wärmeren Hosen und Schuhe. Ich wollte gar nicht Hosen sagen, ich wollte Schuhe sagen, habe aber Hosen gesagt.
Hosen auch warm, besser.
Ja, besser. Regenjacke und Schirme. Blätter fallen von den Bäumen. Ich sehe schon direkt wieder Fotomotive. Geht yes. raus.
So later. Guter Herbst. Quasi.
Ja, genau.
Haben wir viel Schnee gemacht.
Sehr schön. Geht raus, macht Fotos. Vielen Dank, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.